Hey, ich freue mich sehr, mit euch diesen Gottesdienst zu feiern und gemeinsam das nächste Predigtkapitel aufzuschlagen, das nächste Kapitel in unserer Predigtserie Wiederhergestellt. Und wir haben schon gehört, der Titel lautet Stärkung unserer Identität. Identität, die große Frage nach dem eigenen Ich, die ist gar nicht so leicht zu beantworten, oder? Wer bin ich? Über mich steht auf dieser kleinen Plastikkarte hier Geburtsort Soltau, Größe 1,65 Meter, Augenfarbe grün-blau, ich glaube, das stimmt noch nicht mal. Das ist meine Identitätskarte, uns besser bekannt als Personalausweis, und die bescheinigt mir eine Identität, deutsche Staatsangehörige zu sein. Aber ist es das, was mich ausmacht? Wenn wir von Identität sprechen, dann meinen wir einerseits das, was einen Menschen im Kern, im Wesentlichen ausmacht. Aber auch das, was ihn zu einer besonderen Persönlichkeit macht im Vergleich zu anderen Menschen. So ist es wahrscheinlicher, dass sich jemand über ein seltenes Hobby definiert, als darüber Lungenatmer zu sein. Und unsere Identität, die wird uns auch nicht bei der Geburt mitgeliefert, die entwickelt sich ein Leben lang immer wieder neu. Und immer sind andere Menschen daran beteiligt. Und da habe ich gleich mal eine Fachfrage zu. Hat jemand hier zu Hause oder im Saal eine Präferenz, wenn er die Namen RB Leipzig und Bayern München hört? Irgendjemand da mit einer Sympathie für das? Ja, hier sehe ich Hände zucken, zu Hause vielleicht. Das Wort Identität, das kommt vom lateinischen idem und bedeutet derselbe oder dasselbe. Gemeinsam mit anderen Teil derselben Sache zu sein, Teil einer Gruppe zu sein, ist für uns Menschen in hohem Maße identitätsstiftend. Fußballfans identifizieren sich mit dem Trainer, mit dem Spieler, mit dem Verein. Und darum beschreibt die Psychologie Identität als ein Erleben von sich selbst als dazugehörig. Zu wem oder zu was gehöre ich? Unsere Antwort auf diese Frage, die sagt ganz viel aus über unsere Identität. Und die Bibel, die fackelt nicht lange mit diesem Thema, die stellt es gleich zu Beginn in den Mittelpunkt. Am Anfang der Weltgeschichte, da gibt es einen Garten und es gibt ein Gebot. Gott gibt Adam und Eva, den ersten Menschen, den Garten Eden als vollkommenen Lebensraum, und dort leben sie in perfekter Gemeinschaft, in Zugehörigkeit zu ihm. Aber er gebietet ihm, von einem Baum nicht zu essen, nämlich dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und das Böse, das tritt dann in Form einer Schlange auf den Plan. Das lesen wir in 1. Mose 3, Vers 1. Sie war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Mit ihrer allerersten Äußerung rüttelt die Schlange zielgenau am Wesentlichen, nämlich an der Identität von Adam und Eva, die in dieser Zugehörigkeit zu Gott, in diesem Vertrauen festgemacht war. Und wir alle kennen die Folgen. Die beiden essen von der Frucht, und dann lesen wir weiter ab Vers 7. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott der Herr rief: Adam, wo bist du? Adam antwortete: Ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Nach ihrer Entscheidung, von der verbotenen Frucht zu essen, spüren Adam und Eva plötzlich, dass sie etwas zu verbergen haben, und sie bedecken sich mit Feigenblättern. Ein paar Verse vorher in 1. Mose 2, 25, da heißt es noch, der Mann und die Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht. Woher kommt jetzt dieser Wandel? Adam und Eva haben die Erfahrung gemacht, dass sie ihren eigenen Willen über Gottes Willen stellen konnten. Sie konnten sich dafür entscheiden, ihm nicht zu gehorchen. Und mit dieser Entscheidung haben sie sich herausgelöst aus dieser Zugehörigkeit, aus dieser Verbundenheit mit Gott. Und jetzt ist in ihnen dieses Gefühl übermächtig, dass sie Gott nicht mehr sehen lassen können, wie sie wirklich sind. An diesem Punkt setzt Gott sofort an. Er kommt, er spricht Adam an, er macht ihm keine Strafpredigt, keine Vorwürfe. Für ihn ist unsere Identität immer im Zentrum, und dazu stellt auch er eine Frage, nämlich: Adam, wo bist du? Und ich glaube, wir sind uns einig. Gott ist allwissend, er ist allmächtig. Das Problem wird also nicht gewesen sein, dass er den Menschen irgendwie aus den Augen verloren hat in diesen Milliarden von Pflanzen da im Garten Eden. Mensch, wo ist er denn? So wie ich, wenn ich versuche, in meiner Handtasche irgendwas wiederzufinden. Ich glaube, Gott zielt auf was ganz anderes ab, nämlich, wohinter versteckst du dich? Und vielleicht kennst du so in der Art einen der folgenden Gedanken. Wenn die anderen das oder das über mich wüssten, ob das dann noch meine Freunde wären? Wenn die anderen wüssten, wie ich drauf sein kann, wie ich wirklich bin, ob die mich dann noch mögen würden? Jeder Mensch, der auf diese Welt kommt, der sucht nach Zugehörigkeit. Teil einer Gruppe, eines Vereins, einer Community oder eben eines Fußballfanclubs zu sein, das ist nicht ohne Grund so beliebt. Wir sind seit dem Garten Eden auf Verbundenheit ausgelegt. Vielen Dank. bin ich raus. Genau, sind wir ausgelegt. Und es gibt da einen Antagonisten zu. Scham ist das schmerzhafte Gefühl, beziehungsweise die äußerst schmerzhafte Erfahrung zu glauben, dass wir fehlerhaft sind und dass wir deshalb keine Liebe und keine Zugehörigkeit verdienen, schreibt die amerikanische Professorin Brené Brown, die ganz intensiv zu diesem Thema forscht. Scham entsteht, wenn meine eigenen Vorstellungen von mir selbst verletzt worden sind. Wenn ich eine Diskrepanz, also einen Unterschied wahrnehme zwischen dem, wie ich mich sehe, wie ich gerne wäre, wie ich gerne handeln würde und dem, wie es dann in der Realität aussieht. Wenn ich mich zum Beispiel als ausgeglichenen Typen beschreiben würde, bis ich dann bei Kaufland 45 Minuten an der Kasse stehe und es nicht vorangeht und ich erstmal verbal vor allen anderen ausraste. Scham entsteht immer im Austausch mit anderen, wenn etwas von mir, was eigentlich im Verborgenen bleiben sollte, plötzlich ans Licht rutscht. Interessanterweise kamen Teilnehmer von Studien zu diesem Thema bei dem Versuch, das Ganze zu beschreiben, immer wieder auf dieses Bild vom Nacktsein zurück. So als hätte man als Einziger im Raum nichts an oder würde sogar so auf der Bühne stehen. Aber Scham ist mehr als nur ein peinliches Erlebnis. Scham ist subtil. Sie will unser ganzes Denken durchziehen und ihre Botschaft ist immer dieselbe, nämlich du bist falsch. Mit dir stimmt was nicht. Du bist verkehrt. Nicht, du hast was Falsches getan. Das wäre Schuld, dafür kann man um Vergebung bitten, sondern du bist falsch. Und deshalb einer Zugehörigkeit, einer Verbundenheit mit anderen nicht würdig. Aua. Tatsächlich kann man beim Gefühl Scham im Gehirn ähnliche neuronale Muster beobachten wie bei körperlichen Schmerzen. Scham tut weh. Und was macht der Mensch, um das zu vermeiden? Er bedeckt Teile von sich hinter Feigenblättern, wenn er negative Reaktionen seines Umfelds befürchtet. So wie Adam vor Gott. Er will so die Chance erhöhen, annehmbar zu sein, dazugehören zu dürfen. Wohinter versteckst du dich? Ich möchte mal ganz steil behaupten, dass es fast egal ist, wie viele Predigten wir schon über unsere Identität in Christus gehört haben. Und da gibt es viel gute Dinge in der Bibel zu entdecken, über die ich heute gar nicht sprechen kann. Aber gleichzeitig können wir insgeheim immer noch damit beschäftigt sein, unsere Schatten zu verstecken, sie vor anderen fernhalten zu wollen und uns für uns selbst zu schämen. Jesus bietet uns für unseren Umgang mit Scham eine ganz andere Perspektive an. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben, sagt Jesus in Matthäus. Und das sagt er zu seinen Zuhörern nicht als Einladung, dass sie zu einem ganz privaten Gebet zu ihm kommen können, wo sie sich in aller Heimlichkeit und Stille an ihn wenden konnten, sondern so ein Besuch bei einem Lehrer, bei einem Rabbi wie Jesus war damals eine Art öffentliches Ereignis. Das geschah vor den Augen aller, vor den Nachbarn, vor den Freunden und so weiter. Und ich glaube, das ist schon ein erster Schritt ist in dem heilsamen Prozess, denn nur wer für sich selbst benennen kann, nur wer sich selbst eingestehen kann, dass da etwas ist, womit er selbst kämpft in sich, was ihm Mühe macht, der kann diese Last auch zu Jesus bringen. Und die Leute, die das gemacht haben damals, die haben eine Sache getan, die haben auf seine Stimme mehr gehört als auf die Stimme von allen anderen. Bemerkenswerterweise stellt Gott Adam ja noch eine zweite Frage in unserer Stelle vorhin. Der fragt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Mit anderen Worten, welche Stimme lässt du denn an dein Ohr? Wer darf denn zu dir reden über deinen Wert und über deine Identität? Auf wen hörst du eigentlich? Und wir leben in einer Kultur, in der in den Medien, in den sozialen Medien, in der Werbung ein ständiger Vergleich gemacht wird zwischen uns und perfekten Menschen mit einem perfekten Leben. Da wird uns ständig diese Diskrepanz vor Augen gestellt. Und das lässt unseren Selbstwert nicht kalt. Ein Gefühl von Mangel kann sich einstellen. Und manch einer wacht morgens schon mit diesem Gefühl auf. Oh, ich habe wieder nicht genug Schlaf bekommen. Für die Aufgaben, die ich heute habe, habe ich überhaupt nicht genug Zeit. Und bevor wir überhaupt irgendwas getan haben, haben wir für uns festgestellt, dass wir im Mangel sind, dass wir im Rückstand sind. Und diese Stimmen von Vergleichen und von Mangel, die füttern eine schamanfällige Kultur, in der heute ganz viele Menschen mit ihrer Identität kämpfen. Die Stimme von Jesus, die lädt uns zu was anderem ein. Er fordert uns auf, unsere Last zu benennen und damit zu ihm zu kommen. Und dazu fordert er uns auf in einer Situation, in der sich das Volk damals an seiner Person gespalten hatte. Jesus war in einem ganz rasanten Tempo bekannt geworden. Viele Menschen haben sich ihm angeschlossen, aber als besonders entschiedene Kontrahenten bauten sich ihm gegenüber die Pharisäer auf. Das war die damals größte Gruppe, religiöse Gruppe des Judentums. Und die Pharisäer, immer wenn sie Jesus begegneten, und Galiläa war eine Pharisäer-Hochburg, sodass das häufiger vorkam, die lieferten sich Rededuelle mit ihm. Theologisch lagen die gar nicht so weit auseinander, aber die Pharisäer, die propagierten so eine Art Hochleistungsreligiosität, wo Fehler überhaupt keinen Platz hatten, weil sie glaubten, dass der Messias, der Retter, erst dann wiederkommen würde, wenn jeder im Volk sich an alle Regeln halten würde. Und ganz wichtig war ihnen dabei die Heiligung des Sabbats, an dem nichts gemacht werden durfte. Und was macht Jesus? Mehrfach. Er heilt am Sabbat. Eine Frau mit Rückenproblemen, ein Mann mit einer verkrüppelten Hand und so weiter. Ganz selbstverständlich kommt er ihnen zu Hilfe und setzt damit ein Statement. Es geht Gott nicht um menschliche Fehler. Es geht Gott nicht um Regelbrecher, wenn wir unsere eigenen Regeln wieder nicht eingehalten haben. Es geht Gott immer um Wiederherstellung von Menschen. Gott will Leben aus der Fülle für uns. Und das hat ganz viel zu tun mit dieser Zugehörigkeit, mit dieser Verbundenheit zu ihm. Dazu passt auch das Gebot, was Gott Adam gegeben hat am Anfang. Das war eigentlich der Prototyp für alle weiteren Gebote Gottes an die Menschheit. Die gingen immer ungefähr so: Mach das, dann kann ich bei dir sein und du wirst leben. Immer wieder. Aber es gibt in der Bibel eine Ausnahme. Es gibt nämlich noch einen Garten, es gibt noch einen Adam, so nennt Paulus Jesus, und es gibt ein ganz anderes Gebot. Jesus verbringt vor seinem Tod Zeit im Garten Gethsemane und dort ringt er um das, was ihm bevorsteht. Und dort fordert Gott ihn auf, mit dem Blick auf das Kreuz gehorsam zu sein. Allen anderen Menschen sagt Gott immer wieder, tu das, hör auf mich und du wirst Leben haben. Und zu seinem eigenen Sohn sagt er, hör auf mich und du wirst sterben. Und Jesus bringt dreimal zum Ausdruck, dass er dem Ganzen lieber aus dem Weg gehen würde. Der Evangelist Lukas, der schreibt noch diesen bezeichnenden Satz: Jesus litt Todesängste. Er betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Jesus tut das, wozu er uns auffordert. Er benennt seinen Kampf. Er versteckt sich nicht. Er zieht keine fromme Maske auf. Aber gleichzeitig hält er fest: Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Er gehorcht. Und der Grund dafür bist du. Noch im Garten Gethsemane gibt Jesus ein Beispiel für seine Haltung zu uns. Er ist nicht alleine dort, er hat seine Jünger mit sich und er bittet sie, mit ihm zu wachen, während er betet. Und dann kommt er zurück und sieht, dass sie eingeschlafen sind. Da bittet ein Mensch unter einer unvorstellbaren Last seine Freunde um ein wenig Beistand und muss feststellen, dass sie ihn im Stich lassen. Und was sagt Jesus? Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht tun. Wenn du die Stelle in Matthäus mal liest, da wirst du sehen, dass es zig Dinge gibt am Verhalten der Jünger, die man aussetzen könnte. Aber Jesus findet diesen einen lobenswerten Punkt und äußert den. Ich weiß, ihr wollt das Beste, und er nimmt sie noch in Schutz. Was für ein Vorbild, oder? Und wir alle wollen ja Jesus immer ähnlicher werden, richtig? Aber dabei dürfen wir nicht überspringen, wir dürfen nicht vergessen, wofür er gestorben ist. Wenn Jesus nichts weiter wäre als unser Vorbild, dann kann er uns ganz genau genommen nicht ermutigen. Jesus ist zu gut. Jeder, der versucht, die Einzelheiten seines Charakters und seines Handelns zum Maßstab in seinem Leben zu machen, der muss verzweifeln. Das kann keiner schaffen. Diesen Maßstab kann niemand erfüllen. Jesus ist nicht in erster Linie als unser Vorbild gekommen, obwohl er das auch ist. Er ist nicht gekommen, um uns zu zeigen, wie wir uns zusammenreißen sollen und anstrengen, damit wir bessere Menschen werden, dass wir uns selber retten können. Jesus ist gekommen, um das für dich zu tun, was du eben aus deiner eigenen Kraft nicht für dich selbst tun kannst. Im ersten Johannesbrief werden wir angesprochen. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Im Griechischen steht für Beistand hier das Wort Parakletos. Und das kann man übersetzen mit Advokat, also einer juristischen Bezeichnung für einen Anwalt. Jesus, unser Anwalt. Der Theologe Charles Hatch, der hat mal gesagt, vor Gericht, wo man ja hinkommt, ne, um sich zu verantworten im schlimmsten Fall, verschwindet man gleichsam in seinem Anwalt. Das heißt, wenn ich Angeklagte bin vor Gericht und ich kann mich nicht ausdrücken, ich kann nicht reden, aber ich habe einen rhetorisch brillanten Anwalt, als was stehe ich vor Gericht da? Als rhetorisch brillant. Wenn ich angeklagt bin und ich habe einen Anwalt und der gewinnt für mich den Prozess, als was stehe ich da? Als Gewinnerin. Es gibt sogar Fälle, wo ich als Angeklagte gar nicht mehr vor Gericht erscheinen muss. Es reicht, dass mein Anwalt dort auftaucht und mich vertritt. Er ist dort mein Stellvertreter. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wenn du mit Jesus lebst, ist Jesus dein Anwalt. Er ist dein Stellvertreter. Er hat deine Fehler, dein Scheitern, deine Sünden gesühnt. Und deshalb bist du gerecht. Du bist richtig. Die Stärkung unserer Identität, die geschieht dort, wo wir uns mit diesem Stellvertreter Jesus identifizieren. Wo wir uns daran erinnern oder vielleicht auch zum ersten Mal bewusst machen, dass er eben das für uns schon getan hat, was wir gar nicht selbst für uns tun können. Wo wir den Kampf aufgeben, uns selbst rechtfertigen zu wollen. Jesus war mit seinem Tod am Kreuz gehorsam, um unsere Identität, diese Zugehörigkeit, diese Verbundenheit zu Gott, um das wiederherzustellen. Und wenn wir das annehmen für uns, dann entwickelt diese Wiederherstellung Kraft in unserem Leben. Und wir werden befähigt, unser Leben nach seinem Vorbild zu gestalten. Die Scham, die wird uns immer mal begegnen. Zumindest so lange, wie uns die Zugehörigkeit zu anderen Menschen wichtig ist. Also hoffentlich ein Leben lang. Aber dank dieser Wiederherstellung können wir lernen, gut mit ihr umzugehen. Ohne Feigenblätter. Scham liebt die Dunkelheit. Und da gibt es ein Gegenmittel. Als ich vor ein paar Jahren in einer handfesten innerlichen Krise steckte, da war mein Leben äußerlich betrachtet vollkommen in Ordnung. Aber in mir drinnen brach etwas mit einer solchen Wucht auf, dass ich buchstäblich nicht mehr wusste, wo oben und unten ist, wer ich bin, wozu ich da bin. Das war fürchterlich. Und wie erklärt man das den Menschen um einen herum? Da denkt man, ich bin so verkehrt und was stimmt mit mir nicht? So die Stimme von Scham, die schleicht sich ein. Und dann kam es zu einem Telefonat mit einer Freundin und ich weiß nicht mehr, warum. Ich habe irgendwie versucht, ich habe angefangen, um Worte gerungen, ihr zu erzählen, was da in mir los ist, wie sich das anfühlt und habe erzählt. Und dann war Stille in der Leitung Und dann sagte sie die Worte: Sabine, ich kenne das. Und das hat mich freigesetzt. Ich konnte das erste Mal wieder Hoffnung spüren. Scham löst sich in Luft auf, wo wir anderen Menschen unsere Geschichte erzählen und wo die mit Verständnis reagieren. Gott schafft Neues in unserem Leben, auch durch die Menschen um uns herum. Und darum möchte ich dir Mut machen, gerade dann, wenn die Stimme sagt, du bist nicht würdig, gerade dann such die Verbindung mit anderen. Da, wo wir uns öffnen, da, wo wir uns verletzlich zeigen, da entsteht Wunderbares, da wächst Mut und Hoffnung und Wandel wird möglich. Ich möchte ganz gerne an der Stelle einen Punkt machen und uns dann danach noch zu einem besonderen Moment einladen. Aber erstmal würde ich gern mit uns beten. Gott, du hast uns als dein Gegenüber geschaffen, Herr. Geschätzt, gesehen und geliebt. Und Herr, unsere Identität, die liegt im Kern in dieser Verbindung mit dir, Herr, in dieser Zugehörigkeit. Und Jesus, wir danken dir, dass du für uns gestorben bist, für unsere Sünden, für unsere Schuld, für unsere Fehler, für unser Scheitern, dass du diese Identität wiederhergestellt hast. Es steht nichts mehr zwischen uns, zwischen dir und uns. Herr, wir haben festen Grund unter den Füßen. Und Herr, deine Arme sind offen. Und ich danke dir, dass wir zu dir kommen können mit den Dingen, wo wir kämpfen mit uns selbst, was uns Mühe macht. Herr, dass wir kommen dürfen, dass wir dir das bringen dürfen. Und Gott, ich bitte dich, dass du uns hilfst. Da, wo wir gescheitert sind, wo unsere Identität ins Wanken geraten will, dass wir dieser Versuchung widerstehen, uns zu verstecken. Dass wir uns sehen lassen, Herr, von dir und von anderen. Und Gott, dass wir dann erleben dürfen, Herr, wie du Neues tust, wie du Wandel schaffst aus dieser Situation heraus. Herr, du bist einfach gut. Amen. Amen. Und vielleicht bist du schon länger auf der Suche danach, wo der Ort ist, wo du dazugehörst und du spürst, dass das in dieser Verbindung mit Gott sein könnte und dass es dein nächster Schritt ist, loszulassen und das anzunehmen, was Gott für dich schon getan hat. Und wenn das so ist, dann ist das fantastisch. Und da würde ich mich sehr freuen, von dir zu hören oder zu lesen unter gebet@ele-leipzig.de, aber dann will ich vor allem gerne mit dir beten und ich lade dich dazu ein. Gott, ich öffne dir mein Leben. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich bitte dich um Vergebung. Und Jesus, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Danke, dass du es neu machst. Amen. Amen. In der Bibel, da gibt es noch eine zweite Person, die als Anwalt bezeichnet wird, nämlich den Heiligen Geist. Und Jesus betont in seiner Abschiedsrede mehrfach, dass der Heilige Geist die Aufgabe hat, in seinem Namen zu uns zu sprechen. Der erste Anwalt, Jesus, der spricht sozusagen über dich zu Gott. Und der zweite Anwalt, der Heilige Geist, der spricht über dich zu dir selbst. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wir sind ja gerne mal schärfste Ankläger unserer selbst, ne, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Und der Heilige Geist, der hat das Mandat von Jesus, zu dir zu sprechen, dir auszulegen, dir aufzuschließen, wie Gott dich sieht, was in dieser Verbundenheit, in dieser Zugehörigkeit zu Gott alles drin liegt. Und da dürfen wir reichlich von Gebrauch machen, den Heiligen Geist da immer wieder zu einladen und das wollen wir auch jetzt tun. Die Band ist da und die hat mir einen ganz großen Wunsch erfüllt, nämlich ein besonderes Lied zu spielen. Und ich möchte dich einladen, dich zurückzulehnen. Du brauchst nichts machen. Dich zurückzulehnen, die Musik und den Text auf dich wirken zu lassen und einfach hinzuhören, was dir der Heilige Geist sagt, was Gott denkt über dich.